Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, 16 bis 17 Uhr, wie immer die Plattform auf diesem Sendeplatz bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute Nachmittag, ja, es geht um ein Thema, das uns alle immer wieder zuletzt beschäftigt, künstliche Intelligenz, KI. Wir sprechen ein bisschen über, ja, auch Gefahren, gerade im Personal, im HR-Bereich, im Personalwesen-Bereich. Man früher klassisch gesagt hätte, da geht es dann auch um Fragestellung des Recruitings. Meine Gäste von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und Ravensburg, die HBW, haben sich mit dem Thema im Rahmen einer Bachelorarbeit befasst. Und so sind bei mir im Studio 4 Menschen von der DHBW in Ravensburg. Zum einen, ja, die verantwortliche Professorin und Fachleiterin, glaube ich, von den Absolventinnen, die wir gleich vorstellen wollen, werden im Bereich Mediendesign, Professor André Hennig. Hallo Frau Hennig, schönen guten Tag.
Hallo, grüße Sie.
Willkommen im Radio und dabei aus der Fakultät Mediendesign an der DHBW 2 Absolventinnen, das sagte ich schon gerade, die gerade ihren Bachelorabschluss gemacht haben, genau zum Thema, das wir heute ansprechen. Zum einen Lea Schulte-Rodding. Lea, herzlich willkommen.
Hallo.
Und Ihre Kollegin, die Friederike Ruschke.
Hallo, danke, dass wir da
sind. Herzlich willkommen. Und dann sitzt noch neben mir, ja, sie ist zum einen beschäftigt an der DHBW, zum anderen aber auch aktiv mittlerweile im Radio, war schon ein paar Mal mit mir in der Sendung, Heidi Detzel-Ströble. Heidi, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr.
Und du bist auch diejenige, können wir sagen, die dieses Thema hier zum Radio gebracht hat, nebst anderen Themen und sich dort mittlerweile auch engagiert. Und insofern ist das auch dein Verdienst, dass das heute Nachmittag hier in der Plattform die Sendung zu diesem Thema stattfindet. Schön, wir machen es wie immer. Alle, die die Plattform kennen, wissen, am Anfang machen wir immer eine kurze Vorstellrunde, dass jeder ein paar Worte zu sich sagt. Ich hätte sagen, wir fangen einfach mal bei der Fachleiterin an.
Dankeschön. Ist schon fast alles gesagt. Bin seit über 20 Jahren in der Lehre, komme aus der Werbe- und Corporate Branding-Branche, wie die meisten auch bei uns als Studierende dann arbeiten. Das ist crossmedial angesiedelt und ja, ich bin natürlich auch schon lange in dem Gender-Bias-Thema drin. Einmal in der Digitalisierung, Programmierung und jetzt zuletzt künstliche Intelligenz. Und es ist immer toll, wenn man tolle Studentinnen hat, wie in diesem Fall, die dann auch noch eine höchst komplexe, sehr spannende Arbeit machen.
Mhm. Ja, Mädels, dann kommen wir zu euch. Wer mag zuerst?
Ja, also wir haben die letzten Jahre an
erst
der...
Erst noch mal kurz, wer du bist, damit ja. Wir wissen, aha.
Also ich bin Lea, ja. Ich habe mit der Friederike die letzten 3 Jahre an der DHBW in Ravensburg Mediendesign studiert und wir haben jetzt eben Ende September unseren Bachelor gemacht und haben uns mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt.
Mhm. Ja, Lea hat mich ja schon erwähnt, ich bin Friederike und habe auch die letzten 3 Jahre Mediendesign studiert und arbeite wie Lea auch jetzt eben im Agenturalltag. Und ich glaube, sowohl im Studium als auch jetzt im Arbeitsalltag sind wir einfach extrem viel mit dem Thema in Berührung gekommen, weswegen das eben jetzt auch in unserem Bachelor vorgekommen ist und sich angeboten hat.
Mhm. Heidi, auch du darfst nochmal Hallo sagen.
Ja, mein Name ist Heidi Detzel-Ströble und ich bin unter anderem eben auch eine der Dozentinnen gewesen von Friederike und von Lea und eine Kollegin von der Andrea Hennig. Und ich fand das ein so spannendes Thema, das auch wunderbar aufbaut auf das, was du, lieber Michael, ja schon 2-mal hier auch gesendet hast. Nämlich das große Thema künstliche Intelligenz. Und das Tolle ist, dass die beiden jungen Frauen sich mit dem Thema nicht nur beschäftigt haben, was für Nutzungsmöglichkeiten es gibt, sondern auch welche Gefahren und welche Schwierigkeiten sich in diesem Thema mit verbergen, und zwar im Alltag. Das, was auch unsere Zuhörerinnen jeden Tag nutzen können, aber auch speziell im Bereich Beruf. Karriere.
Lass uns mal ganz kurz das Thema Mediendesign an der DHBW einordnen. Gibt es diese Fachrichtung an allen baden-württembergischen ja, früher hätte ich gesagt, Berufsakademie, heute DHBWs, oder ist das tatsächlich nur, gibt es das nur in Ravensburg bei
euch? Wir sind ein solitärer Diamant, möchte ich behaupten. Ja. Ganz kurz hier promoted, wir sind eine der kreativsten Hochschulen im ganzen Land und die kreativste Hochschule im Ländle, obwohl wir eigentlich ein Versuchsballon waren. Der hat sich aber munter etabliert, wir haben letztes Jahr 25 Jahre gefeiert. Wir sind sehr familiär, wir achten sehr, dass jeder sich entwickeln kann nach seinen Potenzialen. Und ich liebe es bis heute.
Wie viele Studierende gibt es denn in dieser Fachrichtung aktuell? Ich nehme an, es sind drei Jahrgänge, so wie es üblicherweise im DHBW ist. Ja.
Ist ein bisschen komplexer, wir werden jetzt gerade ein bisschen kleiner, wir sind eigentlich dreigleisig, das heißt, wir haben pro Semester drei Kurse à 30 Studierende. Jetzt kann man schnell hochrechnen, ein ganzer Haufen, aber gegen die restliche DHBW verschwindend gering, dafür umso lauter und bunter.
Okay, und gibt es seit welchem Jahr, also wie lange, 25?
25 Mediendesign,
25, ja. So lange, also nicht die DHBW, sondern so lange
Mediendesign, ja.
Okay, das heißt seit dem Jahr 2000 dann ungefähr.
Ah, ja, ja. 2001, ersten Prüfungen, ja. Mhm,
ja, denn ich denke ja, diese Fakultät oder diese Richtung hat natürlich auch sehr viel Medien mit heutzutage, mit Computerei zu tun.
Ich versuche das im ersten Semester bei den neuen Studierenden immer zu unterbinden, aber das ist quasi chancenlos.
Ja, ja, ja. Ich meine, früher so ganze Werbung oder irgendwas hat man vielleicht früher halt mehr von Hand gezeichnet gemacht oder halt irgendwas ja unternommen, aber heute denke ich, ist natürlich, heißt ja auch Mediendesign, ganz viel wahrscheinlich eben mit den modernen Mitteln, ja, eben des Computers, Design wahrscheinlich und Software und Zeug und Technik und wahrscheinlich auch mit Fotografie und was alles dazu kommt. Vielleicht lasst uns mal ganz kurz so in die, einfach vom Verständnis wegen, in die Hauptfächer, die Themen reingehen. Also, dass man vielleicht sagt, das ist so wie bei Wirtschaft und Informatik, da geht es um Softwareentwicklung, Grundlagen der Programmierung, BWL-Block, das macht der Wirtschaft, Informatik und DHBW oder BA nämlich. Weiß ich aus eigenem. So ein bisschen eine Kurzcharakteristik, damit die Leute jetzt nicht so genau wissen, was man dort alles erlernt, einfach ein bisschen einen Einblick haben.
Also ich sage mal, das Studium an der DBW ist so ein Einblick in alles, was man später mal machen kann. Also wir haben ein Filmsemester, wir haben ein Semester, das sehr grafiklastig ist, wir haben auch ein Semester, das sich sehr viel mit, wie du eben schon meintest, digitalen Umgebungen beschäftigt, also wie gestalte ich eine App, wie gestalte ich eine Webseite. Aber was sich eigentlich durch alle Semester immer so ein bisschen durchzieht, ist diese Frage, wie können wir Lösungen für Probleme finden? Und das eben visuell oder teilweise auch sehr konzeptionell. Also es ist nicht einfach nur, wie sieht das Logo jetzt aus und wie wirkt es am besten, sondern was möchte ich erreichen, wie kann ich das und wie muss das im besten Fall aussehen?
Ja, ist eine Ausbildung oder eine wahrscheinlich Fakultät, wo man auch eine gewisse Kreativität haben muss, oder? Wo man schon ein bisschen, weil es pfiffig, Werbung muss ja auch lustig, ansprechend sein, wo man auch einfach ihren Kreativpart dabei hat, nehme ich an, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Bei vielen Projekten zählt auf jeden Fall die Idee dahinter. Also klar zählt auch die Umsetzung, aber immer, was man hinterher erreichen möchte und was das Konzept dahinter ist, das spielt auf jeden Fall eine sehr große Rolle, ja.
Mhm. Wird jetzt in der DHBW auch bei Projekten, auch jetzt, weil die Bachelorarbeit Teamarbeit ist, heute sehr viel wahrscheinlich Teamarbeit gemacht, dass dann Projekte bearbeitet werden gemeinsam oder wie kann man sich das heutzutage vorstellen?
Also unterschiedlich. Ja. Wir werden im ersten Semester immer so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Also das erste Hauptprojekt ist auf jeden Fall immer alleine und auch sehr frei im Vergleich zu allem, was später im Studium kommt. Was super spannend ist, man bekommt immer erst das Gefühl, man ist an der Kunstuni, weil Design und Kunst unterscheidet sich dann doch nochmal im Studiengang. Aber es gibt dann auch im Laufe des Studiums wirklich viel Gruppenarbeit und ich glaube, gerade an der DHBW profitieren wir davon extrem. Also ich glaube, das meiste lernt man im Studium von den Mitstudierenden und natürlich von den tollen Dozentinnen, aber von den anderen auch.
Ja, und also das sind wahrscheinlich zwei, also bei uns gab es ja das Grundstudium, zwei Jahre und dann das dritte quasi das Hauptstudium. Das wird heute noch analog sein, oder? mit Vertiefung oder weiß nicht, wie ist das heutzutage? Ich glaube, heute gibt es zum Beispiel in der Wirtschaftsinformatik im dritten Jahr, dass man, nein, sich irgendwie vertieft, nein, Heidi schüttelt den Kopf, das ist nicht mehr so.
Also es ist eigentlich, man merkt vielleicht innerlich und inhaltlich so einen kleinen Verlauf, aber es ist eigentlich jetzt nicht so aufgeteilt.
Ja, ja.
Okay. Ich möchte behaupten, die Probleme und die Lösungen werden viel komplexer im Laufe des Studiums.
Ja, ja. Hat sich dann über die 25 Jahre, Frau Henning, wahrscheinlich schon auch der Inhalt und die Ausgestaltung auch unter dem Aspekt, auf den wir gleich kommen werden, dass eben die IT und insbesondere die KI bestimmte Sachen liefert und einfacher gestalten lässt, als es vorher war, schon auch der Stundenplan oder die Ausgestaltung wesentlich verändert? Oder?
Also es war Gründungsgedanke. Mediendesign, wir waren die erste Hochschule, die den Begriff gesetzt hat als Studiengang. Alle anderen heißen Kommunikationsdesign oder wie auch immer oder spezialisiert. Wir haben vor 25 Jahren gesagt Mediendesign, weil es tatsächlich über Medien kommuniziert und weil es um die Gestaltung geht, dass die Medien sich tatsächlich voneinander unterscheiden. Das war das eine. Das andere war aber, dass wir Haltung wollten. Also wie gehe ich in der Differenz zu meinem Medium oder zu meiner KI um? Also die Haltung der Studierenden ist, glaube ich, unser Wunschziel, dass die am Ende gestanden sind und auch Differenz bilden können zwischen ich verwende das oder ich gestalte das.
Mhm. Welche Rolle spielt denn bei dem ganzen Thema das Internet? Also ich muss dazu sagen, ich habe ja im Jahr 94 abgeschlossen, da kam dann gerade das Thema Internet, hat mich im Studium selber nicht berührt. Aber natürlich spätere Studienjahrgänge haben natürlich sehr stark dann auch schon wieder einen Split, Vertiefung Richtung Internet oder später dann eben ERP-Software oder Mobile-Apps später eine Vertiefung erfahren. Also inwiefern war jetzt, um diesen Studiengang dann anbieten zu können, eben auch sowas wie ein Internet von Relevanz und es eben ja einfach Daten dort auch abgerufen werden können, ob das dann irgendwie ja Grafiken sind oder vielleicht auch Fotos, die man dann dazu kaufen kann und überhaupt vieles. Also ist Internet schon eine der wesentlichen Aspekte dafür gewesen, oder?
Also nicht unbedingt. Also es geht darum, das Medium Internet zu nutzen.
Ja.
Es geht aber wirklich darum, selber Entscheidungen setzen zu können und zu sagen können, an welcher Stelle nutze ich das Internet. Zum Beispiel gibt es ein Stockverbot in bestimmten Semestern, da müssen die selber fotografieren, eigene Medien herstellen und die lernen auch sehr schnell rechtlich, was eigene Urheberschaft ist oder Maschinenurheberschaft, also ganz wichtige Dinge. Wir verändern uns immer mit den Medien. Die ganze Zeit verändern wir uns immer. Das sind die nebenamtlichen Dozenten, die aus der Wirtschaft kommen, die neuen Input mitbringen. Und natürlich verlangt das von der Hochschule viel. Wir sind der teuerste Studiengang.
Oh ja, oh, schön. Ja, mein Gedanke geht auch ein bisschen weiter. Ich meine, heute ist ja kaum irgendwo eine Werbung oder kaum ein Thema an der Social Media auch denkbar. Ich meine, erst die Präsenz von Internet kam das Thema, man mache mit HTML selber eine Homepage, man präsentiert sich im Web, man nutzt es auch, um sein eigenes Business damit zu transportieren und dann mit tollen Designs dann entsprechend einfach eine Corporate Identity auch zu definieren, die dann eben für eine Werbung, für eine Firma oder was dann eben auch von Relevanz ist. Und später kam eben das Thema Social Media. Ja, wir haben erst ein Facebook, dann springt alles auf Facebook. Inzwischen gibt es Instagram und TikTok und ich höre, junge Leute nutzen noch TikTok, die mitteljungen Instagram und die Älteren zu unserer Generation irgendwie noch Facebook und die Neuen verabscheuen wieder Facebook. Also diese ganzen Social Media, diese werden ja dann schon auch ein wichtiger Punkt bei dem Thema Medien und ja letztendlich Werbebranche irgendwo darstellen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt seit 6 Jahren in meinem Unternehmen, habe vorher noch eine Ausbildung dort gemacht und ich habe in diesen 6 Jahren eine extreme Entwicklung mitbekommen. Was ich aber an dieser Social-Media-Entwicklung als junger Mensch so schön finde, ist eigentlich, dass die Unternehmen so herausgefordert werden. Weil heutzutage bringt es nicht mehr viel die größte, also wenn man Budget hat, ist es immer gut, aber das ist nicht mehr alles, was du brauchst. Du musst dich was trauen, du musst auf einmal authentisch werden als Marke. Du musst auch mal Sachen machen, die unerwartet sind und bist dabei immer auf so einem ganz dünnen Seil unterwegs, in dem du jederzeit runterfallen kannst und einen Shitstorm auslösen kannst. Und das fordert uns im Berufsalltag extrem heraus, aber auch die Unternehmen. Und ich finde das aber eigentlich immer ganz, ganz spannend als Person, die dann gestaltet.
Mhm. Ja, also ich glaube vor allem, um die jüngere Generation anzusprechen, also vor allem die Gen Z, kommt man mittlerweile nicht mehr drumherum übers Internet beziehungsweise Social Media und auch ganz direkt TikTok-Werbung zu machen.
Ja. Mhm. Lass uns mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, Generation Z, vielleicht mit Generations, die verschiedenen ungefähr Altersklassen, die es da gibt, einfach kurz unterscheiden. was ist welche Klasse, Z und so weiter, A glaubt's und B, und nee, was gibt's alles, lasst mal ganz kurz das nochmal, dass es einordnen kann. Ich weiß, dass es nicht jeder Hörer, der uns zuhört, versteht, was mit Generation Z gemeint ist.
Ja, also die aktuelle Generation ist ja jetzt sogar schon Generation Alpha und die Generation Z, da müsstest du mir, Friederike, einmal unter die Arme greifen.
Also es wird aber ein bisschen gestritten, aber ich sage, es ist ab 1996 bis 2010 die Generation, die geboren wurde in dem Zeitraum. Alles, was ab 1996 geboren wurde, gehören, also diese Menschen gehören offiziell zu den Millennials. Mhm. Davor, ich weiß, ich kann das nicht jahreszahlenmäßig alles so genau einordnen, aber es gibt auf jeden Fall auch noch die Boomer-Generation, die Baby-Boomer.
Das wären wir, Michael.
Ich wollte es gerade sagen. So die Spät-60er-Generation, Anfang 70er. Ja. Mein Gedanke der Frage geht nämlich auch in die Richtung, ich glaube, die Werbeindustrie und dann auch Mediengestalter. Ich habe mal gehört, dass man werberelevant interessant ist nur bis ungefähr 49 oder 50. Und danach ist das gar nicht mehr so. Ich sehe da ein gewisses Abwinken. Ist das so oder ist das nicht mehr so?
Es gibt keine allgemeinen Zielgruppen mehr. Ja. Es gibt Motivationen, es gibt Trends, aber es gibt keine allgemeinen Zielgruppen mehr. Das ist vorbei.
Ja. Hat sich viel verändert.
Ja, aber es galt mal irgendwann nach 49 ist man von Medien und von Werbung nicht mehr von Interesse. Und als ich dann die 50 irgendwann geworden bin, gedacht, bin ich jetzt eigentlich noch interessant für das Thema?
Du bist noch interessant, Michael, ganz sicher, denn die Kaufkraft liegt natürlich auch sehr häufig bei den Boomern, von denen wir es gerade vorhin hatten.
Ja, ja.
Muss man auch nicht verkennen.
Und letztendlich die Generation ist ja die, die das Geld irgendwie verdient und hat. Und
so ist es.
Insofern natürlich werberelevant auch noch.
Wie Andrea vorhin schon gesagt hat, machen wir uns ja immer viel Gedanken darüber, welches Medium wir benutzen, wie wir dazu stehen und welche Werkzeuge wir benutzen. Und ich glaube, wahrscheinlich jedem Studierenden, der gerade an einer Hochschule ist oder in Vorlesungen geht, wird KI kein Fremdwort sein. Also wir haben mitbekommen, wie KI irgendwie den Uni-Alltag überschwemmt hat. Und dann kamen natürlich auch so die ersten moralischen Fragen, die man natürlich in Vorlesungen mitbekommen hat, aber auch im Internet und natürlich auch Dinge, die man vielleicht teilweise selber festgestellt hat. Und wir haben dann eben uns, als es darum ging, ein Bachelor-Thema auszuwählen, darüber unterhalten und haben eben gemerkt, dass wir beide irgendwie total diese Gefahr darin sehen, wie KI gerade vor allen Dingen unter Studierenden genutzt wird und wie sie eben auch einzelne Bevölkerungsgruppen oder auch zum Beispiel Frauen oder andere eh schon diskriminierte Gruppen benachteiligt, und haben uns dann dazu entschlossen, daran zu arbeiten.
Lass uns mal ganz kurz vielleicht erklären, zum einen, wie könnt ihr heute Studentinnen und Studenten an der DHBW das Tool für euch sinnvoll verwenden? Ich meine, wenn ich Wascha jetzt sage, ja, oder wenn ihr jetzt Wascha sagt, das hat uns die Bachelorarbeit geschrieben, wird der ein oder andere ausschrecken und Wascha sagen, das ist nicht der Sinn der Sache. Wie weit ist das auch Bestandteil im Lehrplan vielleicht? Also wie weit gibt es jetzt heute Themen oder einfach ein Fach, das heißt dann KI? Also wie weit hat es zum einen in den Lehr Stoffeinzug gehalten, und zum anderen, wie konntet ihr daraus eben für euch im Studium sinnvoll was nutzen, gestalten? Also nicht nur jetzt Bachelorarbeit, sondern was weiß ich, macht man damit die Hausaufgaben, googelt man die Übungsaufgaben oder lässt die KI selber rechnen und machen und tun oder erzählt mal ein bisschen, wie das
ist? Also aus der dozierenden Sicht kann bestimmt Andrea später noch was zu sagen, aber für uns Studenten ist es eigentlich ein gutes Tool, erstmal so ein bisschen Ideen zu finden. Also es gibt eben diese sprachbasierten KI-Modelle wie ChatGPT, und dem kann man eben Fragen stellen. Und dann kann die KI dir Ideen geben, aber da muss man auch ganz vorsichtig sein, weil man weiß immer nicht, woher kommen jetzt genau die Sachen, die KI behauptet. Es eignet sich super, erste Ideen zu finden, aber man sollte auf keinen Fall die Ideen einfach übernehmen, weil es einfach nichts Eigenständiges ist. Weil die KI greift nur Sachen ab, die es schon im Internet gibt. Also es ist nichts Neues. Aber ja, um zu gucken, erste Ideen zu finden, eignet es sich super. Texte zu überarbeiten sehe ich eher schwierig, weil es dann auch einfach nicht mehr handgemacht ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema jetzt bei Hausarbeiten und Bachelorarbeiten, dass von vielen Studierenden da KI benutzt wird, um die Arbeit zu schreiben. Ja, aber was man eigentlich auf keinen Fall machen sollte, weil es dann am Ende nicht mehr aus der eigenen Hand stammt.
Die Eigenleistung geht ja irgendwie auch die Befähigung zur Eigenleistung unter Umständen einfach verloren, wenn man gar nicht mehr vielleicht seinen persönlichen Ausschrieb oder seine persönlichen, Stärken zum Ausdruck bringt, sondern nur das, was schon mal jemand anderer erdacht hat, nochmal drum und num verdreht oder umgebaut, eben von der KI aus verschiedenen Quellen zusammengestellt bekommen hat. Also insofern ist natürlich schon auch, geht da irgendwie auch Befähigung verloren, Frau Hennig? Wie schätzen Sie das Ganze ein?
Das kommt darauf an, wie man es benutzt. Also wir haben mehrere Symposien zu dem Thema schon gehabt. Wir haben auch Analysen, wie viel Anteile von der KI, man kann das ja sehr gut überprüfen, so ist es nicht. Also ist es genutzt worden, um Feinschliff zu betreiben oder um grundsätzliche Fragen zu stellen im Research? Dann haben wir wenig Probleme damit, wenn die Eigenleistung danach entsteht, in der Synthese. Probleme bekommen wir dann, wenn wir merken, ganze Kapitel bestehen hauptsächlich aus KI-gesuchten Texten und dann gibt es aber keine Eigenleistung, die daraus etwas Neues schafft. Dann wird schon lustig und ganz schlimm ist es, wenn eben Studierende, was selten vorkommt, die gesamte Verantwortung für die Arbeit an eine Maschine übergeben. Ja. Und ich muss an der Stelle sagen, ich bin kein Helene Fischer-Fan, aber ich liebe es, denn das Ergebnis war, OpenAI ist verklagt, weil die KI tatsächlich Liedtexte zurückgeben kann, die Helene Fischer niemals freigegeben hat. Das heißt, man bekommt bei wissenschaftlichen Arbeiten auch Urheberrechtsfragen geliefert, und zwar mitgeliefert, ohne es zu wissen.
Naja, und das nehmen wir auch bei Songproduktion oder irgendwas, gibt's ja auch entsprechend Software, die ja Musik generieren kann. Da war das auch ein Thema, das weiß ich auch hier, weil wir es in der Wissensstrahlung zuletzt auch hatten, gell? Heidi, das hast du bestimmt auch gehört, ja. Aber auf jeden Fall, da ist natürlich dann auch wahrscheinlich für Medien oder Schaffende, die jetzt irgendwie in dem Sinne was gestalten, Werbeflyer oder ein Text, natürlich immer die Frage, ob das, was man jetzt da vielleicht als Text erfindet oder das, was man da als Grafiklayout irgendwo runterlädt, bekommt, ob das urheberrechtlich okay ist oder nicht. Also stelle ich mir schon schwierig vor, vor allem, wenn man dann nicht genau weiß, wo dann die Quelle her ist.
Genau, die Quellensicherheit ist halt nur teilweise gegeben. Die wird immer besser, Large Language Models, das ist okay, aber wir finden tatsächlich immer wieder sehr schnell Quellen, die nicht stimmen.
Ja, wie insgesamt war jetzt so, ja für euch, oder anders gesagt, wart ihr jetzt froh im Studium, dass es jetzt solche Möglichkeiten wie ChatGPT und generell KI, andere generative Tools gibt, oder war es für euch dann eher eine Belastung, weil einfach die Komplexität, die Anforderungen in gewisser Weise auch größer werden, oder wie empfindet ihr das?
Also ich glaube, am Anfang war es total toll, ja. Das spreche ich glaube ich für uns beide. Als wir angefangen haben im ersten, zweiten Semester, kam ChatGPT gerade so richtig groß raus. Und das war für mich wirklich weltverändernd. Ich konnte einfach eine Frage stellen oder nach einer Idee fragen und die war da. Und je länger wir studiert haben, desto schneller merkt man dann auch, wie schnell ChatGPT an seine Grenzen kommt. Also ich würde sagen, in den letzten zwei Semestern habe ich keine Idee mehr von ChatGPT auch nur ansatzweise verwendet. Ich hatte tatsächlich jetzt im letzten Semester auch nochmal ein Projekt gemacht, das das ganz gut widerspiegelt. Und zwar, Sprachmodelle wie ChatGPT können ja auch heutzutage sprechen. Also du kannst dich mit denen unterhalten und die antworten dir in Echtzeit. Yeah. Und wenn man mal den Versuch macht und zwei Sprachmodelle miteinander sprechen lässt, das heißt, man hat zum Beispiel zwei Smartphones, zwei Handys und lässt dann die KI mit sich selber sprechen, dann merkt man ganz schnell, dass es nur noch ein Tunnel wird aus Zustimmung. Also die KI sagt dann nur noch das Gleiche in Dauerschleife. Und das ist total spannend. Und so habe ich das auch bei der Ideenfindung irgendwann erlebt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es kam immer dasselbe und nichts Innovatives mehr. Und wir nutzen das natürlich an ganz vielen Stellen. Also alleine in Photoshop, das ist so das Programm, mit dem wir unsere Bilder bearbeiten, sind so viele Anwendungen mittlerweile, die über KI laufen, die den Arbeitsalltag extrem erleichtern und auch Zeit sparen. Und ja, gerade bei so Themen wie Bildgenerierung oder Stimmgenerierung, also teilweise sind ganze Vertonungen auch mit KI gemacht. Da finde ich, muss man immer gucken, was genau jetzt der Zweck ist, aber es kann auch da teilweise hilfreich sein.
Ich meine, weil du es gerade sagst, wir hatten es, und Heidi hat es angesprochen, auch eine Wissensstrahlung, du kannst ja heute wirklich komplette auch Videos KI generieren, das sind Bilder sowieso. Also wir hatten eine Wissensstrahlung, hier ein Bild, im Studio saßen drei Gäste und die haben mal während der Sendung ein Bild gerendert, plötzlich saß Albert Einstein mit hier im Studio. Ja. Ja, und es sah so täuschend echt aus. Mhm. Von daher weiß ich, wie gut diese Tools heute sind und warum natürlich, was das natürlich auch unter Umständen bedeuten kann, dass das für euch auch eine Herausforderung ist, damit dann irgendwie umzugehen. Das ist mir klar. Ja, ich würde mal sagen, also ihr habt auf jeden Fall jetzt eine Bachelorarbeit dann eingereicht, begonnen und die habt ihr dann über, glaube ich, 3 Monate oder wie lange geht so eine Bachelorarbeit? Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
Ja, genau. Also es fing schon ein bisschen vor Juli an. Da ging es los mit so ein bisschen Themenfindung. Mhm. Und ab Juli ging es dann wirklich ins Machen, also Projekt umsetzen und dann auch anfangen, die These zu schreiben.
Mhm. Ja, so ein Thema muss ja von der DHBW auch genehmigt werden. Wurde das vorhin von Ihnen angeboten, ausgeschrieben und haben die Mädchen gesagt, hier, wir möchten das gern machen? Oder wie geht so eine Themenfindung an der DHBW, dass die dann dem Level einer Bachelorarbeit entspricht, dass das dann auch von der Struktur alles in Ordnung geht, inhaltlich, sag mal, dem Level einer DHBW entspricht und alles entsprechend auch nachher, ja, wie soll ich mal sagen, zu ihrer Zufriedenheit ausfällt?
Ja, also es gibt im Studiengang speziell für Mediendesign, das ist unterschiedlich zu allen anderen Studiengängen, tatsächlich eine Richtlinie, ja. Die auch ausgeteilt wird mit einem Zeitplan, dass man genau weiß, in welchem Niveau, in welcher Form. Und dann suchen sich tatsächlich die Studierenden ihr Team. Mhm. Also es geht darum, da geht es auf die Suche. Man sucht sich sein Bachelor-Team, seine betreuende Professorin oder Professor und die mitbetreuenden Dozenten. Und wenn man sagt, das ist ein Match, das passt, dann wird das Exposé eingereicht und dann darf ich dann Fragen stellen oder an der linken oder rechten Ecke nochmal Vertiefungen einfordern oder wie auch immer. Es dauert, bis dieser Prozess abgeschlossen ist, schon mal einen Monat und dann kann man sagen, jetzt wird das Bachelor-Thema eingereicht.
Okay, gut. Und dass jetzt ein Team aus 2 Menschen das bearbeitet, ist durchaus heute üblich gängig oder ist das eher die Seltenheit?
Ich sag mal, je komplexer das Thema, desto besser, ja. Es wären 2.
Aha. So, genau. Und jetzt haben wir schon gesagt, die Bachelorarbeit wurde dann 3 Monate, auf 3 Monate angesetzt. Und natürlich jetzt nochmal einfach genau zur Erklärung, was war die Zielsetzung, wie war der Titel und dann letztendlich einfach die Inhalte hier ausgestaltet. Erstmal, wie hieß das Ding?
Also unsere Bachelorarbeit lief mit dem Titel Beyond the Bias, also was hinter der Voreingenommen von KI steckt, sozusagen.
Ja, und das ging darum, eine kritische Betrachtung der KI vorzunehmen, konkret in diesem Fall bei der Beurteilung von Lebensläufen, von Bewerbungen, zu welchen quasi negativen Auswirkungen das kommen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also wir haben KI auf verschiedene Karrierebilder getestet, also wie KI einfach Karriere sieht. Und das Ganze sah so aus, dass wir die KI gefragt haben, wie sie sich verschiedene Jobs vorstellt. Also wir haben dann zum Beispiel gesagt, generiere uns Bilder von einer Führungskraft oder von einer Pflegekraft. Und da haben wir uns geschaut, wie die Ergebnisse aussahen. Und die sahen eben ganz erschreckend aus. Mhm. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir irgendwie drauf aufmerksam machen, weil das bei vielen Leuten einfach kein Thema ist. Alle sehen immer KI als super hilfreiches Tool, aber viele Leute sehen einfach nicht die Gefahren, die dahinter stecken und dass dadurch auch ganz gezielt bestimmte Menschen benachteiligt werden können.
Mhm. Ihr habt einen Begriff genannt, ich habe ihn auch schon gehört und weiß auch, was dahinter steckt, aber nicht jeder Hörer weiß, was Bias ist. Bias geschrieben, man kann es mir so stellen, Bios irgendwie, nein, hat nichts mit Bios und mit Computer zu tun, dem Bios, sondern es geht um das Bias. Vielleicht erklärt man ganz kurz, was das heißt und was da dahinter genau steht.
Also Bias ist eigentlich einfach nur das englische Wort für Voreingenommenheit. Mhm. Und das Ganze kann man in KI so verstehen, KI lernt aus menschlichen Daten, also KI lernt aus allen Daten, die irgendwie im Internet vorhanden sind. Und diese Daten sind natürlich von Menschen gemacht und genauso wie Menschen Voreingenommenheiten haben, die auch teilweise in den Daten stecken, übernimmt künstliche Intelligenz natürlich diese Voreingenommenheiten auch, weil sie eben aus diesen menschgemachten Daten lernt.
Ja, und eure Zielsetzung war jetzt, es zu untersuchen, die Problematik zu beschreiben und eine Empfehlung zu geben im Sinne von HR künftig nutzt keine entsprechenden KI-basierenden Systeme für eure Bewerber oder in welchem Sinne war jetzt einfach die Zielrichtung?
Also unsere genaue Zielsetzung war eigentlich gar nicht Tipps zu geben, sondern also wir haben uns direkt an Studierende gerichtet, oder beziehungsweise eher den wissenschaftlichen Kontext, Leute, die im Hochschulkontext irgendwie stattfinden. Und wir haben eben gesagt, vor allen Dingen, weil wir jetzt keine Forschungsarbeit in dem Sinne gemacht haben, sondern eher eine empirische Exploration, haben wir gesagt, wir möchten Awareness schaffen, das ist immer so ein großes Wort im Marketing. Ja. Also wir wollen Aufmerksamkeit auf dieses Thema shiften mit einem Projekt, das wir machen. Und das war unsere Zielsetzung vor dem Bachelor. Mhm. Also wir sind rangegangen an die Aufgabe mit dem Ziel, hey, wir möchten das durch diese Bachelorarbeit, also durch ein praktisches Projekt hinterher, nicht durch die Thesis, Menschen, besonders eben Studierende, auf diese Thematik aufmerksam gemacht werden.
Mhm. Wie können sich denn unsere Zuhörenden das vorstellen, dass mithilfe der KI Bewerberauswahlverfahren überhaupt vorgenommen werden?
Also Lea hat eben ja schon erzählt, dass wir sozusagen Karrierebilder getestet haben. Dazu haben wir aber erstmal geschaut, wie sieht KI Karriere und haben dazu, um das zu verbildlichen, Bilder generieren lassen. So. Wenn wir uns jetzt aber angucken, wo KI im Bewerbungsprozess genutzt wird, dann gibt es da natürlich genauso viele Möglichkeiten, wie es das auch in unserer Branche gibt. Und da fangen wir bei ganz kleinen Dingen an. Also sei es jetzt eine Bewerbenden Vorauswahl zu treffen. Also natürlich kann durch Algorithmen geschaut werden, wer passt am besten zum Unternehmen, wer passt auf welche Stellen, und das passiert auf beiden Seiten. Also auf der einen Seite die rekrutierende Person, die sich dann ihre Bewerbung voraussortieren lassen kann. Aber es fängt auch schon da an, wo du als Person auf einer Stellenbörse gemeldet bist und natürlich einen Suchbegriff eingibst und dir gewisse Stellen ausgespielt werden und diese dann auch natürlich algorithmisch an dich angepasst werden. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass da irgendwie eine Voreingenommenheit drin liegt, die aus alten Daten von Unternehmen etc. entstanden ist, ist das total gefährlich, weil dann eben vielleicht eine Frau, die dann vielleicht sogar auch noch nicht weiß ist, dann die Führungsposition gar nicht vorgeschlagen bekommt.
Bleiben wir doch gerade mal bei dem Begriff Algorithmen, der in aller Munde ist. Was genau steckt denn hinter einem Algorithmus?
Ja, das ist eigentlich ein schwieriges Thema, weil also ein Algorithmus ist erstmal eine Mustererkennung. Bei KI ist es aber schwierig, weil sogar KI-Entwickler wissen gar nicht, wie KI an sich arbeitet. Also man sagt immer, KI arbeitet mit Algorithmen. Aber es ist auch eine ganz große Blackbox und es ist wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, auf welche Daten KI jetzt wirklich zurückgreift im Endeffekt.
Ja, also ich glaube, das ist eigentlich auch so ein bisschen der Hauptpunkt unseres Themas, dass nicht mal die EntwicklerInnen genau steuern können, dass auf keinen Fall ein Bias drin ist. Wenn die KI ein Muster erkennt, dann ist es drin. Und es ist eigentlich extrem aufwendig, gegen diese Muster gegenzuarbeiten. Und wenn dann eben die EntwicklerInnen-Teams auch noch relativ männlich sind und wenig Interesse darin steckt, das diverser zu gestalten, ist das halt schwierig.
Und ihr hattet euch ja auch, glaube ich, damit auseinandergesetzt, inwieweit es hier auch einen Schutzraum gibt, also auch eine gesetzliche Regelung gibt, die hier Schutz bieten könnte gegen diese Bias, gegen diese Voreingenommenheiten, die die KI ja im Grunde willenlos widerspiegelt.
Ja, also gute Nachrichten. Es ist tatsächlich eine KI-Verordnung von der Europäischen Union verabschiedet worden vor 1-2 Jahren, dann auch final. Es wird sich weiterentwickeln, aber erstmal final. Und die stuft eben verschiedene KI-Modelle in Risikostufen ein. Und gerade im Bewerbungsprozess wurden sehr viele KI-Modelle als Hochrisiko eingestuft oder sogar verboten. Also sowas wie Textanalyse oder BewerberInnen-Vorauswahl ist auf jeden Fall noch möglich unter hohen unter strengen Vorschriften, aber zum Beispiel die Videoanalyse oder emotionale Analyse wurde verboten.
Das war ja in aller Munde im Juli diesen Jahres, als der sogenannte Action AI Act von Donald Trump verabschiedet wurde, dass da ein paar Schlagworte fielen, unter anderem eben auch, wurde relativ unmissverständlich formuliert, dass er diese systematisch gegen Diversity, Gleichstellung und Inklusion beschäftigte Gruppen, dass er die ausschließen wird aus der ganzen Geschichte.
Ja, genau. Also Trump versucht eigentlich in der KI
seine Meinung durchzusetzen. Und es ist halt bekannt, dass er eben gegen Diversität ist, gegen Gleichstellung ist. Also das hat er ja auch schon mehrmals offen erwähnt. Und genau dasselbe versucht er jetzt auch in KI umzusetzen, was sehr erschreckend ist, weil eben viele KI-Programme wie ChatGPT zum Beispiel aus den USA kommen. Und ganz viele Führungskräfte der Tech-Unternehmen, die eben diese KI-Systeme entwickeln, passen sich eben Meinung von Trump an oder ordnen sich darunter. Und da ist jetzt ein ganz aktuelles Thema, was wir während unserer Bachelorarbeit festgestellt haben, dass es während dem Prozess passiert, dass zum Beispiel ChatGPT auch auf seiner Website die Wörter Diversity und Equity rausgenommen hat, einfach weil die sich da Trump untergeordnet haben und gesagt haben, okay, dann nehmen wir das eben raus.
Also das heißt im Prinzip, eine KI kann durch Beeinflussung von einer Person letztendlich zu einem Standard für irgendwo weltweit irgendwo definieren und plötzlich sind alle Menschen aus irgendeiner Sicht irgendwo in einer Falschbewertung oder wie auch immer drin, weil eine Person im Prinzip so dominant ist und im Prinzip dort eine Guideline irgendwo oder eine Vorgabe macht und alle anderen sich aus wirtschaftlichen und sonstigen Gründen halt unterordnen und das heißt dann von der Website bestimmte Grundregeln oder die man selber sich gegeben hat, dann einfach streichen. Ja. Das heißt, an der Stelle besteht schon eine gewisse, wie soll man sagen, ja, einfach auch eine, was Meinungs- oder als Wertungssicht angeht, eine starke Vorfilterung oder vor, wie soll man sagen, Vorauswahl, die eben zu einem, ja, nicht mehr vielleicht objektiven, sondern zu einem einfach gefilterten Ergebnis führt.
Ja, was daran auch so gefährlich ist, ist, dass es gibt verschiedene Statistiken, ich will keine falschen Zahlen sagen, aber verschiedene ForscherInnen gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren eben der Anteil an Daten, die wir haben, vor allen Dingen im Internet, fast oder zu sehr großen Teilen nur noch synthetisch sein wird, also von KI stammt, sowohl Bilder als auch Texte. Das heißt, wir haben so eine Art Teufelskreis, weil wenn die KI sozusagen Muster erkennt und diese Diversität schon gar nicht mehr stattfindet, dann wird sie das in Zukunft noch weniger, weil die KI irgendwann nur noch aus sich selbst zehren und lernen wird.
Ja, also, ja. Verstärkenden Effekt, das heißt, wenn ich bestimmte Sachen in Breite reduziere auf ein bestimmtes Ding und dann wieder im Prinzip verstärke, dann komme ich irgendwo auf einen ganz engen Korridor an und habe überhaupt keine wirklich Pluralität mehr an der Stelle.
Ja. Und in Anbetracht der Interessen, die vielleicht einige PolitikerInnen oder, ja, ich sag mal Politiker, oder auch andere machtvolle Menschen, Unternehmen, Institutionen. Man weiß ja im Endeffekt auch nicht, wer da im Hintergrund alles mitwirkt. Aber KI kann eben als Machtinstrument extrem viel anrichten.
Ja.
Interessant wäre ja jetzt zu wissen, was können eigentlich unsere Zuhörenden tun im Alltag? Also wie können sie darauf achten, dass sie nicht zu Opfern der KI, der Algorithmen letztlich werden?
Ja, das ist die gute Frage. Also erst mal sollte man selber gucken, wie füttert man die KI, weil es kommt auch ganz drauf an, was man die KI fragt. Also man kann natürlich schon sagen, zeige mir einen Krankenpfleger oder zeige mir eine Krankenpflegerin. Also da ist auch ein ganz großes Thema, wie füttert man die KI erstmal. Und da könnte man versuchen, erstmal ein bisschen auch diverser zu sein in dem, was man eingibt. Aber es ist ein ganz schwieriges Thema, weil die KI an sich eben nicht divers ist und deshalb die Ergebnisse da auch leider sehr erschreckend sind.
Welche Chancen liegen denn drin in den Erkenntnissen, die ihr in eurer Bachelorarbeit gefunden habt?
Also erstmal möchte ich nochmal sagen, dass man natürlich, wenn man eine Diskriminierung in einem Bewerbungsprozess irgendwie feststellt, das immer anzeigen kann. Es ist natürlich super schwer, das nachzuweisen, dass das auf einem Algorithmus basiert ist. Aber wie vorhin schon angedeutet, hat die EU eben mit dieser ersten KI-Verordnung weltweit schon mal einen wichtigen Schritt gesetzt. Und ich habe heute auch extra nochmal nachgeschaut. Es gibt tatsächlich auch schon einen deutschen Gesetzesentwurf, wo es eben hinterher dann um die Behördenabläufe geht. Und Unternehmen können dann auch in Zukunft, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, mit Strafen rechnen, wenn sie eben die Verordnung bezüglich KI nicht einhalten. Und dazu gehört zum Beispiel bei Bewerbungstools, die hochrisikobehaftet sind, auch menschliche Kontrolle von Prozessen und menschliche Gegenkontrollen. Und da liegt ja erstmal schon mal eigentlich eine sehr positive Nachricht drin. Und generell, ich glaube, es ist total wichtig, dass über das Thema gesprochen wird. Weil in unserer Bubble, in unserer Umgebung der Mediendesigner ist das Thema natürlich hochaktuell. Aber es gibt ja noch so viele andere Studierende und auch nicht nur Studierende, alle Menschen, die irgendwo KI über den Weg laufen und es vielleicht nutzen und sich dessen nicht bewusst sind und sich dessen vielleicht einfach bewusst sein sollten und auch Teil des Diskurses werden.
Ja, ich glaube auch viele Unternehmen sind ja schon bereits dabei, eigene KI-Modelle zu entwerfen. Worin liegen darin die Gründe? Was würdest du sagen, Lea?
Eben weil man sich nicht auf die großen KIs, die jetzt meistens aus den USA stammen, verlassen möchten, weil die eben genau durch diesen Bias beeinflusst sind, greifen jetzt mittlerweile KI schon auf Unternehmen schon auf eigene KI-Lösungen zurück, eben damit dieser Bias nicht mehr vorhanden ist.
Mhm. Gibt es da Beispiele, wo ihr sagt, da sind welche schon aktiv? Wir hatten es gerade eben ja davon, ja. Andrea Hennig hat erzählt, zum Beispiel Amazon, also, den wir alle kennen.
Ja, also da gab es ja ein Negativbeispiel. Die haben natürlich KI in ihrem Recruiting-Workflow direkt reingesetzt und haben es dann auch wieder abgeschafft nach einem Jahr, weil die Ergebnisse erschreckend waren und sie gar nicht das Personal bekamen, was sie eigentlich wollten. Das zum einen. Zum anderen sieht man die Tendenz jetzt in Deutschland, dass eben tatsächlich große Zentren gebaut werden. Das dauert natürlich und man auch vielleicht das Training der KI transparenter machen will, deswegen im Unternehmen mehr Leute beteiligt. Ich sag mal jetzt gerade in Heilbronn entsteht da was Großes. Und man wird sehen, also je transparenter die Blackbox wird, desto weniger Bias wird sie haben.
Also letztlich muss man immer wieder sagen, KI und Diversität, also Vielfalt, das sind nach euren Recherchen noch lange keine Selbstverständlichkeiten.
Nein, auf keinen Fall. Also da muss ganz aktiv gegen gearbeitet werden. Deswegen, also für Diversität in KI gearbeitet werden, gegen einen Bias. Und deswegen, wie gesagt, der Diskurs ist wichtig. Und eine Sache, die man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, die heutzutage auch noch eine weitere Gefahr birgt, ist, wie selbstverständlich man auch Informationen an KI weitergibt. Mhm. Also gerade wenn wir in dem Unternehmenskontext jetzt nochmal sprechen, wenn also verschiedene Lizenzmodelle in verschiedenen KIs, also habe ich ein Premium-Abo oder benutze ich es kostenlos, haben auch verschiedene rechtliche Hintergründe. Das heißt, wenn ich in meinem kostenlosen ChatGPT-Account ein Briefing von zum Beispiel einem großen Kunden reinkopiere, dann kann ich richtig schlimme Datenschutzprobleme bekommen. Das wollte ich nochmal erwähnen, weil es gerade im Raum stand, hat jetzt nicht direkt was mit Bias zu tun, aber auch wichtig, passt auf, was ihr in eure KI reintippt.
Ein Punkt auf jeden Fall, den ihr jetzt herausgearbeitet habt oder als ein bisschen als Hinweispunkt. Die Frage ist natürlich jetzt, wie weit kann das, was ihr erarbeitet habt, jetzt irgendwo, das ist nicht bloß als, ja, wir haben das erarbeitet, rausgefunden, sondern dass es auch irgendwie Eingang findet, entweder für Recruiting oder für irgendwie Leute. Ich meine, wir haben es vorher gesagt, wenn es einen Mensch gibt, ihr habt den Donald Trump angesprochen, der bestimmte Vorstellungen prägt und die dann wieder auf die Hightech oder auf die Firmen dann irgendwo quasi aufoktroyiert und die das dann abnicken und einbauen, haben wir natürlich hier mit, wenn zwei Bacheloranden die Hände heben, sagen, aber hier Problemgefahr, noch ein Problem. Das heißt, wie kann man hier oder wie könnt ihr zum Beispiel auch, sagen wir, Firmen hier aus unserem Kreis, die vielleicht tendenziell mit solchen Mitteln arbeiten, jetzt vielleicht eine Unterstützung liefern oder was sollen die tun? Was können wir jetzt denjenigen, die jetzt sagen, AUW, das haben wir uns noch gar nicht gesehen, konkret, was können die machen? Was könnt ihr aus dem, was ihr erarbeitet habt, auch machen, ohne dass das also einfach bloß wird abgelegt irgendwo in einem Register, schön ausgedruckt, aber nichts draus erfolgt. Wie kann man das sinnvollerweise umsetzen? Was kann man draus machen? Was kann man tun?
Ja, also uns war einfach wichtig, mit unserer Arbeit so den ersten Anstoß zu geben, einfach, dass mehr darüber geredet wird. Und ich persönlich fände es auch ganz wichtig, dass man nicht diesem KI-Hype, der ja momentan herrscht, sich einfach dem stumpf hingibt, sondern einfach mal auch konkret sagt, man benutzt eben keine KI. Genau, dass einen das so ein bisschen herausstellt und dass man nicht so mit allen irgendwie mitgeht und mit diesem KI-Hype, der im Moment vorherrscht.
Dazu vielleicht noch, was unser Projekt jetzt konkret angeht. Da hatten wir jetzt noch gar nicht so explizit drüber geredet, aber unser Projekt war im Endeffekt eine Installation, die das Problem sichtbar gemacht hat. Es war keine Lösung, sondern eine Aufmerksamkeitsaktion. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass wir, wenn das Projekt jetzt in Zukunft vielleicht auch noch ein bisschen mehr Plattform bekommt, in unserem Studium ist das immer durch zum Beispiel Awards etc. Da werden wir auf jeden Fall versuchen, vielleicht ein bisschen mehr Bühne für das Thema zu bekommen und hoffen dann natürlich, dass es einfach ja ein Thema wird.
Hat es, Frau Hennig, auch Rückwirkung dann auf das, was Sie vielleicht in den Vorlesungen einbauen, die sagen, mit der Erkenntnis, die jetzt die Mädels gewonnen haben, ändere ich oder ergänze ich oder bringe ich irgendwas in der Vorlesung anders?
Also zum einen muss ich sagen, ich toure seit mehreren Wochen durch die Gegend auf Symposien, die sich genau zu diesem Thema ganz stark involvieren. Also das Thema ist brandaktuell und sowohl die Wirtschaft als auch die Wissenschaft sucht nach Wegen, wie man da tatsächlich qualitätvoller mit umgeht. Das ist das eine. Das zweite Reizvolle an der Arbeit ist, man kann sie spreaden, Neudeutsch. Also man kann sie an jede Hochschule, an jeden Studierenden, an die verschiedensten Berufe in Unternehmen rausgeben und sagen, testet mal euer Berufsbild. Testet mal eure Leute, die ihr haben wollt, ob die KI da genau die gleichen Fehler macht. Und wenn sie das macht, dann seid kritisch.
Ja, okay, gut. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Tatsächlich ist es so, wir haben schon 16:59 und 6 Sekunden. Heidi, ich sehe, du hast schon Fragen, aber tatsächlich no. Wir müssen schon raus, wir müssen schon tatsächlich über die Sendung beenden. Die Zeit geht immer ganz schnell rum. Wir hatten heute das Thema KI und wir hatten die DHBW aus Ravensburg bei uns zum Gast. Wir sagen mal ganz kurz, wer da war.
Professor Andrea Hennig.
Friederike Roschke.
Lea Schulte-Röding.
Und Heidi Detzel-Ströble.
Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Mein Name ist Michael Drostner an der Moderation und mit heute Unterstützung von der Heidi. Um 17 Uhr geht es weiter im Programm. Das war schon die Plattform für heute. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Wir sagen Tschüss, auf bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.